Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Wenn man in die Ostergeschichte zurückgeht, dann ist es sehr interessant, alle Evangelien mal nacheinander zu lesen. Und dann mal zu gucken, was steht drin und was steht nicht drin. Man muss sich ja vorstellen, das war das Pessachfest. Das war eines der ganz großen Festtage, wo man nach Jerusalem hingepilgert ist. In Berlin pilgert man zum Osterfest auf die Autobahn, aber nicht in den Gottesdienst. Wir pilgern überall rum, wir machen Frühstücke, Osterfrühstücke, wir machen dieses und jenes. Wir meinen, ach, das ist Urlaubszeit, wir haben Zeit für die Familien. Aber damals war das absolut wichtig. Zum Pessachfest machte man sich auf und ging nach Jerusalem, weil das war die Feier, wo das Volk sagte, wir sind befreit von der Sklaverei. Wir sind freigekauft worden. Gott hat ein Wunder an uns getan. Wir sind frei, wir sind keine Sklaven mehr. I've never been a slave again, so wie es in einem alten Lied heißt. Ja, das ist wirklich was gewesen, wo die sich gefreut haben, wenn die Kinder mit unterwegs waren. Papa, Mama, wo gehen wir denn hin? Wir gehen nach Jerusalem. Warum gehen wir denn nach Jerusalem? Eine Pizza essen? Nein, wir feiern, dass wir keine Sklaven mehr sind. Aber die Römer, aber Gott hat uns frei gemacht. Und dann gucke ich zu uns hin und sage, naja, Ostern. Mal gucken, was man so macht am Ostern. Es ist sehr interessant, wie wir diese Dramatik, die in diesem Fest war, einfach vergessen haben. Und dann schaut man hinein und an dem höchsten Feiertag Jerusalem ist knallevoll mit den ganzen Pilgerfahrern. Da gibt's dann die Karfreitag-Geschichte. Dramatische Sachen, die draußen vor der Stadt sich abspielen. Und das Ganze endet damit, dass im Prinzip eine Sonnenfinsternis kommt und ein Erdbeben kommt. Da wird nicht groß was drüber gesagt, was das dann ausgelöst hat, aber ich habe mir gedacht, die Jerusalem Post in der damaligen Zeit, die haben sicher gesagt, wir berichten am nächsten Tag über die Schäden vom Erdbeben. Sie werden sicher gesagt haben, wir schätzen mal ab, was noch geht. Sie werden vielleicht berichtet haben, dass eine große Aufregung im Tempel war, weil der Vorhang zerrissen war und die alles wieder zuhängen mussten, damit man nicht zum Allerheiligsten durchgucken konnte. Sie werden wahrscheinlich gesagt haben, wie viel Trümmer gelegen haben und vielleicht ist der ein oder andere Wissenschaftler zu Wort gekommen und hat gesagt, also das müssen wir mal sehen, das war nichts Okkultes, nichts über. Das ist einfach so, das gehört dazu an der Richterskala 6,5. Keiner der Evangelisten berichtet über die großen Schäden. Außer, dass es wirklich geschehen ist und dass der Vorhang zerrissen ist. Sie bringen das auf das wirklich Effektive und Gute hin. Wenige Tage später, die politische Ebene versucht sich noch rauszuwinden aus der ganzen Sache, wie das mit dem Herrn Jesus so gewesen ist. Pilatus gibt noch mit Händen und Würgen die Wachenden frei, die dann das Grab bewachen sollen. Und dann zum Ostern in aller Frühe ein Nachbeben. Nochmal ein Erdbeben. Und zwar so intensiv, dass der große Stein vom Grab wegrollt, und die Soldaten wie tot da liegen. Ein Nachbeben. Und ich habe gedacht, so ein Nachbeben ist ja nicht nur das, was äußerlich an Schäden so auftritt, sondern so ein Nachbeben hat ja auch was mit den Leuten gemacht, die dort waren. Ich habe mich gefragt, wie Pilatus mit dieser Sache umgegangen ist. Ich habe mich gefragt, wie die Soldaten und die Schaulustigen, wie die diese ganzen Naturkatastrophen, die dort geschehen sind, betrachten. Ich habe mich gefragt, wie das Nachbeben bei den Orthodoxen, bei der jüdischen Gesellschaft, bei den Pilgern so gewesen ist. weil in einem Moment war nichts mehr, wie es vorher war. Ich komme nochmal drauf, der Vorhang war zerrissen. Man konnte jetzt die Lade eins zu eins sehen. Das, was man nur vom Hörensagen oder mit Skizzen vielleicht noch hatte, man konnte das sehen. Was für ein Ding, was für ein Ding. Die Vermittlerrolle des hohen Priesters war nicht mehr gegeben. In einem Augenblick, das ganze religiöse System funktionierte scheinbar nicht mehr. Und man musste extrem nacharbeiten. Aber ich habe gedacht, das Nachbeben war auch bei den Frommen, bei den Jüngern sicher zu spüren. Tiefe Enttäuschung, Mutlosigkeit, Angst, Ratlosigkeit. Das Erdbeben war eigentlich egal. Das, was innerlich zerrissen hatte, das war viel stärker, viel schlimmer. Sie hatten doch alle die Verheißung. Sie hatten alle die Zeit mit Jesus genossen und jetzt auf einmal war alles anders. Er war nicht mehr da, er war tot. Erich Schnebel, der das Buch geschrieben hat, Ein Leben im 20. Jahrhundert, einer der Stadtmissionare in dieser Stadt, der vor über 100 Jahren hier gewirkt hat, der sagt, als sie als junge Theologiestudenten in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, da ist in den Schützengräben ihre ganze Theologie innerhalb von wenigen Stunden kaputt gegangen. Wilhelm Busch, der Pastor, sagt das Gleiche auch, in den Schützengraben relativiert sich jede Theologie. Und die Jünger, vor wenigen Tagen haben sie noch gestritten, wer der Größte sei im Reich Gottes, und jetzt ist alles weg. Das geistliche Erdbeben, ich glaube, das war viel dramatischer als das, dass das zweite Nachbeben, das Nachbeben noch da war. Und die Frauen, ich meine, ihr seid ja die Pragmatischen, die haben gesagt, okay, wenn wir schon nichts anderes machen können, dann werden wir halt eben noch Jesus die letzte Ehre erweisen und gehen zum Grab. Die Jünger, ich nehme an, die sitzen zusammen und bilden einen Arbeitskreis und überlegen, wie man auch ohne Jesus Gemeinde bauen kann. Wäre eigentlich eine Theologie für unsere Zeit auch wieder. Wie kann man es ohne Jesus auch noch machen? Sie analysieren, wie das in der Zukunft so weitergeht. Dramatische Situation, diese Erschütterungen, die da waren. Was ich mich allerdings gefragt habe, wie geht Jesus in dieser Geschichte damit um? Mit diesem Nachbeben. Und da komme ich zu dem Predigttext, den ich lesen möchte. Als sie aber davon redeten, trat er mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch, Shalom. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Und Johannes schreibt dann weiter, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich habe mich gefragt, was diese Osterbotschaft für mich, für uns zu sagen hat. Für die Jünger damals war das natürlich gigantisch. Der Chef kommt durch die Tür oder durch die geschlossene Wand einfach durch und sagt, Friede euch. Mitten in der ganzen Hoffnungslosigkeit, in die Erschütterung, kommt er rein. Und ich habe gedacht, was hat das mit mir zu tun? Weil das ist ja immer eine Sache, ich kann ganz viel über ein Erdbeben in der Türkei reden. Aber wenn das Erdbeben in mein eigenes Leben hineinkommt, dann kann ich es auf der einen Seite verdrängen. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Jahrzehnten, wie ich mit einer Jugendfreizeit im Schwarzwald war. Ich habe im Hochbett gelegen und am frühen Morgen bebte die Erde im Schwarzwald. Ich merkte, wie das Hochbett hin und her schwankte. Ich habe meine Augen aufgemacht und habe gedacht, ach, ein Erdbeben, und habe mich herumgedreht und habe weiter geschlafen. So gehen viele damit um, wenn Erdbeben kommen, dass wir es einfach verdrängen. Aber was ist, wenn Erdbeben in unser Leben hineinkommen, wenn es nicht in der Türkei, in Syrien, wenn es irgendwo anders ist, sondern hier direkt bei uns? Und das beschäftigt mich von dieser Osterbotschaft her. Wenn wir heute hergepilgert sind und zu sagen, wir wollen die Osterbotschaft neu begreifen, dann lasst uns da einen Moment mal innehalten. Jeder von uns wird irgendwie feststellen, manchmal kommt Tod, Leid, Krankheit, vielleicht sogar ein wirtschaftlicher Zerbruch, vielleicht eine Ehekrise. Bei der Trauung war das noch unvorstellbar, aber plötzlich nach über 20 Jahren auf einmal Realität, die Ehe zerbricht. Vielleicht ein Erdbeben von einer Firmenumstrukturierung und du bist diejenige oder derjenige, der entlassen wird. Hier lassen sich ganz viele Dinge erklären und finden. Und ich sag's euch, jeder, der hier sitzt, wird über kurz oder lang entweder mir Beispiele sagen können, wie ein Erdbeben in sein Leben gekommen ist, oder ihr werdet eines erleben. Weil wir leben noch mitten in dieser Welt, wo Erschütterungen da sind. Und der Hebräerbrief sagt ja, nicht nur dieses erste Erdbeben war wichtig, was gewesen ist, sondern es wird noch was viel Schlimmeres kommen. Das werden sogar die Sterne und das Weltall erschüttert werden. Und nur was wirklich fest ist, das bleibt bestehen. Also Erschütterungen werden kommen. Und die Frage ist, wie stellen wir uns von der Osterbotschaft darauf ein? Ich will hier keinem Angst machen, aber ich will Hoffnung machen, weil ich sage, wenn wir so unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, selbst bei einem Nachbeben, wenn es kommt, der Herr Jesus sucht seine Leute auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Frieden mit ihm macht, dass man Frieden mit ihm schließt, dass sagt, Herr Jesus, hier bin ich, nichts habe ich zu bringen. Und es ist komisch, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich wäre erstmal zu Pilatus gegangen, den hätte ich zusammengefaltet. Dann wäre ich zu den hohen Priestern gegangen und hätte gesagt, also gebt mal Acht, ich will euch mal was sagen. Ihr wusstet alles von der Schrift, ihr könnt Psalm 119 sogar auswendig. Aber ehrlich, das war ein starkes Stück, was ihr mit mir gemacht habt. Ihr habt mich verkauft für ein paar Silberlinge. Ich hätte die fertig gemacht. Und dann, wenn ich mit denen zu Ende gewesen wäre, wäre ich mal noch mal zu denen gegangen, die mich hätten gekreuzigt. Ja, ich sah so, ihr habt draufgeschlagen und ihr habt noch gespottet. Ich habe ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Ich zeige euch mal, wie klein ihr vor mir seid. Komisch. Jesus geht zu seinen Freunden, die erschüttert waren mitten in der Erdbebenzeit. Er taucht vor ihnen auf. Und mit welcher Botschaft kommt er? Shalom, Friede sei mit euch. Die ganze aufgewühlte Szenerie in deinem Inneren spricht er dir an und sagt, du sollst Frieden haben, du bist mein Kind. Das Chaos ist da, der Vorhang ist noch zerrissen, die Stadt ist vielleicht noch an manchen Stellen in Trümmern, es gibt vielleicht Tote zu beklagen, aber ich bin zu dir gekommen. Und er zeigt seine Wunden und sagt, damit habe ich dich freigekauft, du bist mein Kind. Also wenn mir so Erdbebengeschichten passieren, wenn es mal nicht so läuft in meinem Leben, dann werde ich in der Regel ziemlich sauer. Dann meckere ich und vielleicht denke ich so ganz vorsichtig, wo ist denn der Herr? Mich treibt es dann um oder ich sage, man muss was tun. Und wenn es ganz dicke kommt, dann setzt man sich hier vor den Fernseher und guckt auf Unendlich. Nebenbei, Man hat Untersuchungen gemacht, dass Rauchen, Alkohol, fettes Essen, viel zu viel Essen und so weiter dich nicht so schnell ins Grab bringen wie Einsamkeit. Die meisten Leute sterben an Einsamkeit und nicht an hohem Nikotingenuss. Wissenschaftliche Untersuchung. In England hat man ein extra Ministerium geschaffen gegen Einsamkeit. Und dann frage ich mich manchmal, wenn die Erschütterungen kommen, das passiert doch dann als erstes, man zieht sich ganz alleine zurück. Ich gebe ein Beispiel, habe ich hier für einige sicher schon erklärt, wie unser erstes Kind unterwegs war. Wir hatten großen Glauben, endlich schwanger, das Kind ist da. Und dann abends fingen die Blutungen bei Marianne an. Wir mussten ins Taxi rein, ging in Richtung Krankenhaus. Man musste dem Taxifahrer noch sagen, wo es zum Krankenhaus ging. Das war ein Schweizfahrer. Marianne weggegeben, in die Hände der Ärzte. Und ich, der Glaubensheld, sagte, ach Gott, wir das schon machen. Dann komme ich am Morgen ins Krankenhaus und dann sagen sie mir, Entschuldigung, wir mussten die Schwangerschaft abbrechen, sonst wäre ihre Frau verblutet. In dem Moment kollabierst du komplett. Du bist der Einsamste, der da ist. Du hast geglaubt, du hast vertraut und plötzlich ist nichts mehr da. Ich bin damals reingesprungen in die U-Bahn und habe gedacht, die war brechend voll mit Leuten, aber ich war die Einsamkeit pur da drin. Das ist ein Todeskandidat, wenn du da nicht rauskommst. Aber ich will euch sagen, ich bin damals in die Gemeinde geflohen. Ich bin direkt zum Nollendorfplatz gefahren. Bin direkt hingefahren und komme hoch ins Büro. Wer den Nollendorfplatz noch kennt, die Treppen hoch, ganz hinten rein ins Büro. Und da war die Schwiegermutter von Wolfgang Müller, von Volker Spitzer. Danke, Marianne. Die guckt mich an und sagt, was ist mit dir? Dann habe ich ihr das gesagt und dann hat es damit geendet, dass wir auf den Knien waren und die Einsamkeit behoben wurde, weil die Güte, die Freundlichkeit, das Erbarmen Gottes kommt. Er kam mit dem Shalom, mit dem Frieden, sei mit dir. Und vielleicht mit der kleinen Ermahnung, Kinderherr, was hast du für komische Gedanken in deinem Kopf? Dass ich nicht mehr in Kontrolle bin? Paul, wenn die Erschütterungen kommen, deswegen hat Gott Gemeinde geschaffen, dann muss man sich aufmachen, muss zur Gemeinde kommen. Dann muss man Freunde haben, wo man hingehen kann, die mit einem gemeinsam auf die Knie gehen und beten, dass in all diese Trauer, in all die Einsamkeit, die Barmherzigkeit Gottes zu dir kommt und wieder Frieden schenkt. Ostern heißt, er ist gekommen, mitten in die Erschütterung, mitten in dem Nachbeben, mitten in der Unruhe des Herzens ist er gekommen mit der Botschaft Shalom. Er schaut sie an, er ist ihnen nicht böse, dass sie weggelaufen sind, er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern er bringt es auf den Punkt und sagt, hey, euch fehlt der Frieden. Dann nimmt er sie und pustet. Die erste Geistestaufe. Ich habe den Hesekiel-Text dazu genommen, Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, das, was Trauer war, das, was erschüttert war, das sagt er, das nehme ich weg und gebe wieder Hoffnung und gebe Frieden hinein. Das ist ein Wunder, was Gott gibt. Das ist Ostern live. Hier kann ich emotionell werden, weil ich sage, wir vergessen das häufig. Wir denken an Osterfeuer, wir denken an Osterhasen, wir denken an Ostereier, aber nicht darin, dass er uns von der Sklaverei befreit hat. Er kommt zu seinen Kindern, er streckt seine Hände aus und sagt, du bist mir alles wert. obwohl du dich zurückgezogen hast, obwohl du erschüttert warst, obwohl du nichts zu bringen hattest. Genau in diesem Moment kommt er rein. Was für eine Botschaft! Manchmal denke ich mir, wir Christen sind alle komisch geworden. Wir haben diese Botschaft überhaupt, die Einsamkeit beendet, die das Leben verlängert, die das Leben segensreich macht. Und was machen wir? Wir schweigen. Hier schäme ich mich manchmal, dass ich diese fantastische Botschaft so weit runterdrücke, dass es unmöglich ist, jemanden zu erklären. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, so heißt es in dem alten Lied. Ah, und nun Anfang steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Gegen die Einsamkeit, gegen das Versteckspielen geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er bläst sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist, ihr braucht Lebensmut, ihr braucht neue Kraft, ihr braucht einen neuen Blick für die Situation, egal wie finster das draußen ist. Dann geht er noch was und sagt, gegen das Versteckspielen. Einmauern geht nicht. Und dann kommt der kürzeste Missionsbefehl, der da ist. So wie ich gesandt worden bin, sende ich euch mit dieser Botschaft, mit dieser Osterbotschaft. Er ist auferstanden. Mahlzeit. Ich dachte ja, ihr werdet noch wenigstens einigermaßen mit. Ich turne hier vorne rum und ihr schlaft mir ein. Das geht ja gar nicht. Muss ich euch an die Wäsche gehen? Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Man fühlt sich manchmal komisch, wenn man das sagt, aber das ist die Botschaft aller Botschaften. Er ist da, er lebt, er ist für dich da und er kommt selbst durch geschlossene Wände hindurch, er kommt selbst in ein Nachbeben deiner Lebenswirklichkeit hinein und sagt, hier bin ich. Und dann macht er, dann guckt er dich an und sagt, ich mag Brillenträger. Du sagst, ah, so perfekt bin ich nicht. Ja, sag ich, da müssen wir nicht lange reden, wa? Du sagst, Paul, sag du mal was, ich sag dir dann auch mal was, wa? Da sind wir auf einmal mitten Mann dabei. Und dann sagt er, hey, ich möchte dich als Boten senden. Du sagst, ach, ich bin noch nicht fertig. Dann sagt er, das weiß ich. Deswegen puste ich dich hier an. Sagt der Herr Jesus, ja. Deswegen brauchst du den Heiligen Geist. Er sagt, hey, ich leg das in deine Hände. Du musst nicht nach Jerusalem pilgern, du kannst nach Hause gehen und kannst sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Wir sind in unserer Mega-Geschichte tagtäglich als echte Berliner gefangen. Aber da kommt Jesus und sagt, freu dich, ich bin für dich da. Ich lehne mich mal ganz weit raus. Ich glaube, wenn das wirklich in mein tiefstes Innerstes hineinkommt, das ist ein Wunder, das kann ich mir nicht erarbeiten, dann werde ich nicht durch ein Burnout gehen, sondern dann wird eine Leidenschaft über die Güte und die Freundlichkeit Gottes, die mitten ins Nachbeben meiner Zeit hineinkommt, reingebracht werden. Dann wird was sein, was absolut gegen die Einsamkeit da ist. Sag mal so ein bisschen so aus meiner Nachterfahrung. Gestern dachte ich, okay, ich kann heute Morgen nicht herkommen. Ich hole eine Erkältung ein, mit Schüttelfrost im Bett gelegen. Und dann lege ich Stunde für Stunde, liege ich in meinem Bett und zitter vor mich her, hole mir noch eine dicke Decke, ziehe die auch noch drüber. Ich denke, okay, mal sehen, muss Birol was aus dem Ärmel zucken. Aber was für mich interessant war, ich denke, ich habe in dieser Nacht vielleicht maximal eine Stunde geschlafen. Aber fast die ganze Zeit, wo ich im Bett lag und über mein Zittern nachgedacht habe, über meine Halsschmerzen, über das, dass es mir nicht gut geht, war immer, Gott ist so gut, die Güte des Herrn hat kein Ende. Ich habe ständig in meinem Inneren Lobpreislieder gesungen. Ich sagte, das passt gar nicht zu meinem Zustand, in dem ich bin. Ich fühle mich beschissen. Und stattdessen habe ich in meinem Kopf Lob und Dank im Kopf. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber vielleicht sagt der Herr Jesus, Paul, du musst das weitergeben. Das ist so ein Wunder, was ich tun will, wenn Erschütterung kommt. Wenn manche Sachen überhaupt nicht mehr gehen. Du bist mein Kind, deswegen werde ich dich aufsuchen. als den Lebendigen. Ich werde nicht zu Pilatus gehen. Ich werde auch vielleicht nicht zu unserem Bundeskanzler gehen oder so, sondern ich gehe zu meinen Kindern, die in der Erschütterung da sind, um sie zu ermutigen und sie dann zu befähigen, zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Evangelium verkündigen heißt, jetzt bin ich wieder beim Pessach, dass ich sage, ich gehe los und sage, hey, man kann von der Sklaverei losgebunden werden. Man kann von der Sklaverei losgebunden werden. Und diese Sache, die beschäftigt mich zutiefst, dass ich das wieder ganz neu ernst nehme. Am Karfreitag hatte ich von dem Film Gundermann berichtet. Ein Liedermacher aus der DDR, den die Stasi eingekauft hat. Und als ihm das bewusst wurde, wo er sich verkauft hat, wie er damit unterwegs ist, spricht er mit der Arbeitskollegin wie folgt. Jeder baut sich über die Jahre ein inneres Gerüst, so eine Art Regal auf und packt dort alles rein an Erfahrungen, Erinnerungen, alles, was man so über die Jahre ansammelt. Das Ding wird mit der Zeit immer höher und damit auch wackeliger. Und irgendwann ziehst du mal unten eine Schublade auf und denkst, wie kommt das denn da rein, was du da siehst? Das passt doch gar nicht. Du kannst die Schublade aber nicht rausziehen und das rausnehmen, weil sonst würde das ganze Regal zusammenfallen. Als ich diesen Dialog gehört habe, habe ich gedacht, das ist das Leben von ganz vielen Menschen, die wir hier in dieser Stadt treffen und die vielleicht auch hier sitzen. Wir bauen unser Regal auf und ziehen vielleicht unten auf und sehen, dass das gehört gar nicht da rein. Versteckte Schuld. Da kommt Jesus und sagt, gib acht, ich kann dich entschulden. Wir feiern Pessach, wir feiern Ostern. Ich bin gekommen, dass du Leben und volle Genüge hast. Wenn es draußen drunter und drüber geht, wenn deine Seele im Sechseck springt, weil ganz viele Dinge nicht laufen, wie du dir das wünschst, wenn du über Psychologen nachdenkst, Gott segne diese Ärzte. Aber ich denke, das Wesentliche kommt auch durch Ärzte oder durch Jesus selbst, wenn er mitten in deiner Einsamkeit da steht und seine Hand ausstreckt und sagt, ich bin für dich da. Das ist Ostern. Das ist das, wenn ich sage, er ist auferstanden. Ich kriege Pickel. Er ist auferstanden. Okay, glaubst du das? Okay, dann lass ihn mitten in dein Nachbeben hineinkommen. Dass er dir ganz gezielt sagt, Friede. Und nimm ganz neu diesen Auftrag wieder an, wo er sagt, hey, du bist berufen, Sünden zu vergeben. Du darfst in meinem Namen gehen und sagst, sagen, sei gelöst. Pessach, Ostern. Er ist auferstanden. Okay, Amen.